Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Konstantin Schreiber.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Auf der einen Seite die ukrainische Delegation, frontal gegenüber die russische. So sah es aus, das erste direkte Treffen beider Länder seit rund 3 Jahren. Am Nachmittag fand das mit Spannung erwartete Gespräch in Istanbul statt, doch schon nach 90 Minuten war es vorbei. Die Bewertungen gingen danach auseinander, eine Annäherung gelang offenbar nicht.
Die Russen tragen Sakko und Krawatte, die Ukrainer verhandeln im Kampfanzug. Die Atmosphäre eisig, die Positionen offenbar unvereinbar. Erstmals seit 3 Jahren gibt es heute wieder direkte Gespräche zwischen Russland und der Ukraine unter der Vermittlung der Türkei. Gesprochen werden soll auch über eine Waffenruhe. Die Ukrainer werfen Russland aber vor, dafür inakzeptable Bedingungen zu stellen. Nach dem Treffen Riesenandrang bei der ukrainischen Pressekonferenz. Das Ergebnis ist aus deren Sicht eher dürftig. Wir haben gemeinsam beschlossen, jeweils 1000 Gefangene auszutauschen. Wir arbeiten an den genauen Bedingungen und werden jetzt alle Dokumente vorbereiten. Die russische Delegation verlässt zufrieden den Verhandlungsort. Außer dem Gefangenenaustausch gibt es nichts Konkretes. Die Ukraine hat nach direkten Gesprächen zwischen Putin und Zelensky gefragt. Wir haben das zur Kenntnis genommen. Nach knapp 2 Stunden ist heute alles vorbei. Unklar ist, wann und wo ein nächstes Treffen stattfinden könnte und auf welcher Ebene.
Katharina Willinger in Istanbul, Sie haben die Vorbereitungstreffen und die direkten Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland verfolgt. Beide Delegationen sind nun abgefahren. Wie ist denn dieser Tag einzuordnen?
Ich würde von einem Minimalerfolg sprechen. Erfolg, weil es der größte Gefangenenaustausch seit Kriegsbeginn ist. Das Attribut minimal, weil wir eben immer noch von Krieg sprechen, der ja unverändert weitergeht. Die Russen, die haben sich sehr zufrieden gezeigt. Ganz anders die Ukrainer, wir haben es gerade gehört. Sie sprechen ja von inakzeptablen Forderungen. Wie schauen die aus? Beispielsweise fordern die Russen, dass die Ukrainer 5 Gebiete abtreten müssen an Russland, die sie besetzt halten, dass sie ihre Armee schwächen müssen. Das sind also die gleichen Forderungen, die wir vor 3 Jahren hier in Istanbul schon mal gesehen haben. Und damals sind die Verhandlungen ja gescheitert.
Und wie könnte es nun weitergehen?
Zelensky sprach ja heute auf diesem EU-Gipfel in Tirana von einer vertanen Chance. Er hat ja von Anfang an darauf gepocht, sich mit Putin selbst zu treffen. Das ist nicht geschehen. Die Gastgeber, die Türkei, haben das heute auch noch mal auf den Tisch gelegt. Aber da ist ja noch der amerikanische Präsident Trump. Und der hat mehrmals in den letzten Tagen betont, dass er glaube, es tue sich ja eh nichts bei den Verhandlungen, ehe nicht er, also er selbst, Trump, sich mit Putin treffen würde. Man hat also fast den Eindruck, dass Trump sich da im Mittelpunkt von Gesprächen sieht, bei denen es eigentlich darum gehen sollte, einen Krieg zu beenden. Und diese Gespräche, die müssen dringend fortgeführt werden.
Danke, Katharina Willinger in Istanbul. Und auch hier wurden die Ereignisse von Istanbul aufmerksam verfolgt. Bei einem Treffen zahlreicher Staats- und Regierungschefs der Europäischen Politischen Gemeinschaft, kurz EPG. In der albanischen Hauptstadt Tirana sollte es eigentlich um die Stärkung von Europas Wirtschaft gehen. Mit dabei war auch der ukrainische Präsident Zelensky und so drehten sich viele Gespräche um die Verhandlungen in der Türkei. Anna Tillack in Tirana, wie haben denn die Staats- und Regierungschefs auf das Treffen reagiert?
Naja, als klar war, dass die Gespräche in Istanbul zu Ende sind, da gab es hier auf dem Gipfel eine ganz spannende Entwicklung. Die 4 Staats- und Regierungschefs, nämlich die schon gemeinsam nach Kiew gereist waren, die haben sich heute spontan, nämlich unter anderem Merz und Macron, zu einem Gespräch mit Trump verabredet. Und Merz hatte den ganzen Tag über schon klar gemacht, wie wichtig ihm die Amerikaner sind, dass man sie unbedingt mit an Bord haben will, dass man sie auch über jeden Schritt informieren möchte. Und da steht vielleicht auch ein wenig die Hoffnung dahinter, dass Trump mit mit Putin die Geduld verliert und dieser dann eine klare Position bei den Verhandlungen einnimmt. Das war der eine Teil. Der zweite Teil waren natürlich die Sanktionen. Da haben wir hier eine relativ große Einstimmigkeit heute gespürt, dass man den Druck auf Russland durch Sanktionen erhöhen möchte. Selenskyj hat da noch mal ein wenig nachgelegt. Er hat gesagt, die Sanktionen müssen auch den Energiesektor treffen, gegen die Banken sich richten, also alles, was Russlands Kriegswirtschaft nachhaltig schädigt. Aber ob diese Sanktionen dann umgesetzt werden können, das ist die Frage. Denn da müssen die EU-Mitgliedstaaten ja alle zustimmen. Und das gab auch in der Vergangenheit immer wieder Probleme.
Danke, Anna Tillack nach Tirana. Und mehr zu den Gesprächen zwischen der Ukraine und Russland sehen Sie in einer Sondersendung bei Tagesschau 24 direkt im Anschluss. Israel setzt seine Angriffe im Gazastreifen fort. Seit der vergangenen Nacht wurden nach palästinensischen Angaben fast 100 Menschen getötet. Der israelische Premier Netanyahu hatte Anfang der Woche eine größere Angriffswelle gegen die Terrororganisation Hamas angekündigt. Es wird befürchtet, dass diese Offensive nun bevorsteht, nachdem US-Präsident Trump seine Nahostreise beendet hat.
Jabalia im Norden von Gaza. Unter den Trümmern versuchen sie hier, die Opfer israelischer Luftangriffe zu bergen. Auch an vielen anderen Orten im Gazastreifen massiver Beschuss. Das israelische Militär spricht von Terrorzielen, die angegriffen wurden. Belege liegt es nicht vor. Wo sollen wir hin? In den Westen? Im Westen wird bombardiert. Sollen wir in den Süden, nach Khan Yunis? Da töten sie auch Menschen. Sollen wir nach Deir al-Balah? Auch da wird bombardiert. Wie sollen wir hier weiterleben? 70% des Gazastreifens sind Sperrzone des israelischen Militärs oder stehen unter Evakuierungsbefehl. Seit fast 11 Wochen blockiert Israel zudem alle Hilfslieferungen nach Gaza. Den umstrittenen israelisch-amerikanischen Plan, dass eine private Organisation Nahrung und Medizin ausgeben soll, weisen die Vereinten Nationen als unzureichend zurück. Außerdem verstoße er gegen das Prinzip der unabhängigen Verteilung von humanitärer Hilfe. Man muss das Rad nicht neu erfinden. Wir selbst als Vereinte Nationen haben einen Plan, der umgesetzt werden kann, sobald wir unsere Arbeit machen dürfen. Unsere Lastwagen stehen bereit. Wir haben mehr als 171.000 Tonnen Essen und lebenswichtige Güter, die sofort reinkommen können, sobald Israel die Tore öffnet. Dass sich die Hamas Hilfslieferungen systematisch einverleibe, bestreiten die UN.
Die Vereinten Nationen und Hilfsorganisationen werfen der israelischen Regierung vor, die Blockade von humanitärer Hilfe als Kriegswaffe einzusetzen und damit ein Kriegsverbrechen zu begehen.
Der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofes Hahn lässt sein Amt vorerst ruhen. Grund sind Ermittlungen wegen des Verdachts sexueller Übergriffe. Eine Kommission prüft seit November Vorwürfe einer Mitarbeiterin. Hahn bezeichnet sie als haltlos. Als Chefankläger hatte er unter anderem Haftbefehle gegen den israelischen Premier Netanyahu und den russischen Präsidenten Putin beantragt. Im August 2022 wurde der Schriftsteller Salman Rushdie bei einem Attentat in den USA schwer verletzt. Seitdem ist er auf einem Auge blind. Sein Angreifer ist heute von einem US-Gericht zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt worden, wegen versuchten Mordes und Körperverletzung. Der 27-jährige Amerikaner mit Wurzeln im Libanon hatte auf offener Bühne mehrfach auf Rushdie eingestochen. Wegen seines Romans Die satanischen Verse und angeblicher Beleidigungen des Propheten Mohammed wird Rushdie seit Jahrzehnten mit dem Tod bedroht. Die FDP hat über die Nachfolge von Parteichef Lindner entschieden. Der frühere Fraktionsvorsitzende Dürr ist vor wenigen Minuten auf dem Parteitag in Berlin mit 82% der Stimmen gewählt worden. Lindner hatte den Vorsitz 2013 übernommen, als die FDP gerade aus dem Bundestag geflogen war. Er führte sie zurück ins Parlament und 2021 in die Ampelregierung. Doch nach deren Ende scheiterte die FDP wieder an der 5%-Hürde.
Wir ziehen den Karren aus dem Dreck, erklären die jungen Liberalen bei ihrer Aktion vor dem Parteitag. Die FDP soll wieder durchstarten nach dem Vollcrash bei der Bundestagswahl. Ans Lenkrad will er, Christian Dürr, der Ex-Fraktionschef, will nun als Parteichef die Reihen geschlossen halten. Die FDP ist für ihn auch künftig nicht nur sozialliberal oder wirtschaftsliberal, sondern liberal.
Wir haben eine Bundestagswahl verloren. Aber die Konsequenz daraus ist nicht, die Kraft des Liberalismus zu teilen, sondern sie zu stärken. Bürgerrechte, die Freiheit des Einzelnen, seine wirtschaftliche Freiheit, all das gehört zusammen.
Er hört auf. Christian Lindner bekommt minutenlangen Applaus für seine Amtszeit. Er räumt nach dem Wahldebakel ein, es müsse aufgearbeitet werden. Doch zum Abschied auch nochmal Attacke gegen Kanzler Merz.
Die Wählerinnen und Wähler haben mehrheitlich gewählt, weniger Staat und mehr Freiheit. Geliefert wird jetzt mehr Staat und mehr Schulden.
Lindner mahnt die Partei, an liberalen Grundüberzeugungen festzuhalten. In der Debatte dann auch Kritik an der alten Führung und Rufe nach programmatischer Erneuerung. Für die soll auch Nicole Büttner aus Baden-Württemberg sorgen, als Generalsekretärin. Andere ziehen jetzt den Karren. Lindner lässt los. Einen Wellness-Gutschein gibt es zum Abschied. Die Ära Lindner ist mit der Neuaufstellung der Parteispitze beendet. Nun stehen die Liberalen vor der eigentlichen Herausforderung, inhaltlich ihren künftigen Kurs zu bestimmen. Dabei muss die FDP die Wähler davon überzeugen, dass sie politisch noch relevant ist.
Gärtner und Landwirte klagen schon seit Längerem. In Deutschland herrscht derzeit eine extreme Trockenheit. In den vergangenen Monaten hat es bisher kaum geregnet. Und wenn, reicht das bei weitem nicht aus. Und auch der Mai ist bislang viel zu trocken. Der Dürremonitor des Helmholtz-Instituts zeigt für die vergangenen 30 Tage vielerorts die Farbe dunkelrot und damit die höchste Warnstufe. Das gilt vor allem für den Norden und Nordosten, aber auch südlichere Landesteile wie etwa Südhessen.
Seit Wochen haben die Felder von Landwirt Willi Billau im südhessischen Lampertheim kaum Regen abbekommen.
Es fühlt sich an wie ein Wüstensand aus der Sahara.
Aber nicht alle Felder sind komplett trocken. Auf einigen wachsen gerade Kartoffeln, Spargel und Erdbeeren. Und zwar dank Beregnungsanlage. Das Wasser hierfür kommt aus dem nahegelegenen Rhein.
Hatte man früher alle 10 Jahre ein Trockenjahr, sonst ist heute mindestens alle 5 Jahre ein Trockenjahr. Und das heißt auch, die Perioden werden länger. Wir müssen früher anfangen zu beregnen und müssen auch länger noch beregnen, weil es eben länger trocken bleibt.
Auch für die Feuerwehren ist die Lage ein Problem. Sie müssen immer früher im Jahr zu immer mehr Bränden in Wäldern ausrücken.
Wenn die Trockenheit weiter so geht, wenn die Temperaturen auch steigen und ein bisschen Wind dazukommt, dann sind die Rahmenbedingungen gegeben auch für große Waldbrände.
Entwarnung gibt es erstmal nicht, denn im Großteil von Deutschland bleibt es auch die nächsten Tage ziemlich trocken.
Die Häufung von Hochdrucklagen verursacht die große Trockenheit der letzten Wochen und Monate. Hier spielt möglicherweise der Klimawandel eine Rolle, denn im Zuge der globalen Erwärmung beobachtet man eine Zunahme von lang anhaltenden trockenen Witterungsabschnitten hier in Mitteleuropa.
Die Landwirte hoffen, dass die Trockenheit nicht bis zum Sommer anhält, sonst könnte die Ernte in diesem Jahr schlecht ausfallen.
Als Bundestrainer hatte Hansi Flick nur mäßig Erfolg. Bei der Fußball-WM in Katar war für das DFB-Team schon nach der Gruppenphase Schluss. Auf das Debakel folgte Flicks Rauswurf. Mittlerweile hat er aber wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden und wird von seinen Spielern auf Händen getragen. Gestern Abend machte der FC Barcelona nämlich das spanische Triple perfekt. Nach Pokal und Supercopa sicherte sich Flicks Team auch die Meisterschaft.
Hansi Flicks Jubel über den entscheidenden Treffer. 2 Spieltage vor Schluss macht er den FC Barcelona zum Meister. Für mich ist das Wichtigste, dass wir wie eine richtige Familie sind. Es ist wirklich fantastisch in diesem Club. Alle machen ihren Job einfach perfekt mit ganz viel Leidenschaft. Im Derby beim Stadtrivalen Espanyol gegen Barça durch Yamal in Führung. Den 2. Treffer durch Lopez bereitete das erst 17-jährige Supertalent dann vor. Nach dem Schlusspfiff hielt Hansi Flick seine Spieler zurück, aus Respekt vor dem Gegner und um nicht zu provozieren. In der Kabine dann aber eine standesgemäße Meisterparty und Hansi Flick gefeiert, wie es sich für einen Meistertrainer gehört, aber mehr als stiller Genießer. Ich stehe eher im Hintergrund, gucke, was passiert, kann es aber auch genießen. Wenn ich Menschen sehe, wie sie sich freuen, ist es für mich das Größte. Auch in der Stadt wurde es eine lange Siegesfeier und bei den Fans fiel immer wieder ein Name. Wir lieben ihn wirklich. Und für seine Spieler ist er in dieser Nacht einfach der perfekte Trainer.
Der Norddeutsche Rundfunk bekommt einen neuen Intendanten. Hendrik Lünenborg, der Direktor des Landesfunkhauses Hamburg, wird zum 1. September Nachfolger von Joachim Knuth, der seine Amtszeit verkürzt. Bei der Wahl im Rundfunkrat bekam Lünenborg 50 von 53 Stimmen, andere Kandidaten gab es nicht. Anfang April hatte der Rundfunkrat eine externe Bewerberin aus dem Bertelsmann-Konzern abgelehnt. Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 17. Mai.
An der Wetterlage ändert sich auch über das Wochenende nichts. Das umfangreiche Hoch blockiert weiter Tiefausläufer aus Osteuropa. Heute Nacht fällt im Südosten gebietsweise noch Regen, der sich bis zum Morgen an die Alpen zurückzieht. Am Tag gibt es verbreitet Sonne und Wolken im Wechsel. Nach Osten hin und an den Alpen ist es zum Teil bedeckt. Hier gibt es stellenweise Schauer, vereinzelt auch kurze Gewitter. Heute Nacht kühlt es ab auf 11 bis 1 Grad. Morgen in den östlichen Mittelgebirgen 13, am Niederrhein 22 Grad. In den nächsten Tagen wird es wieder wärmer. Am Sonntag in der Osthälfte mehr Wolken als Sonne und einzelne Schauer oder Gewitter, im Westen oft sonnig. Auch am Montag im Osten gebietsweise Regen. Dienstag viel Sonnenschein, regional auch Wolken, aber meist trocken.
Die Tagesthemen gibt es um 21.45 Uhr. Julia Nihari-Kazen fragt, ob die Ukraine dem Frieden nach den Verhandlungen in Istanbul näher ist. Und eine deutsche Regisseurin erobert Cannes. Mascha Schilinskis Film In die Sonne schauen gilt als heißer Kandidat für die Goldene Palme. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.